SWR aktuell, mondial.
Hallo, ich bin Marc Kleber.
Und ich bin Leonore Kratz.
In unserem Podcast sind wir neugierig auf Menschen, die ganz unterschiedlich sind.
Wir sprechen als SWR-Journalistinnen und Journalisten mit Ihnen über Ihre Geschichte, Ihre Ziele und was Sie bewegt.
Und heute geht es bei uns um die Psyche.
Rein wissenschaftlich betrachtet sehe ich sowohl Religion als auch kulturelle Werte und Normen als ein Mittel einer Gruppe, die in der Lage ist, in Krisen und Katastrophen mit Dingen umzugehen.
Interessant ist nur wirklich, dass manchmal so Reaktionen passieren, die man sich nicht erklären kann aus dem, was das Kind in seinem eigenen Leben erlebt hat und wo man sagen muss, gucken wir doch mal, was ist bei deinen Eltern oder Großeltern.
Es geht um Traumata, um therapeutische Hilfe und um Mental Health, also psychische Gesundheit.
Genau, und zwar aus einer besonderen Perspektive. Wir sind durch die jüdisch-muslimischen Kulturtage in Heidelberg auf die Idee gekommen. Die machen nämlich in 2 Wochen eine Veranstaltung mit dem Titel Mentale Gesundheit aus jüdischer und muslimischer Perspektive.
Und da haben wir uns gefragt, gibt es da Unterschiede? Spielt die Zugehörigkeit zu einer Gruppe oder die Religionszugehörigkeit eine besondere Rolle? Was verändert sich, wenn man aus unterschiedlichen Kulturen kommt? Beeinflusst das Therapien oder vielleicht ja auch das Miteinander von Therapeutinnen und Therapeuten mit ihren Patientinnen und Patienten?
Auf diesem Panel in Heidelberg, da spricht unter anderem die Berliner Kinderärztin und Therapeutin Margrit Markus. Und die ist heute auch unser Gast. Herzlich willkommen, Frau Markus.
Hallo, freue ich mich auch.
Und unser zweiter Gast ist Jan Ilhan Kisselhahn. Er ist Psychologe und Professor für soziale Arbeit an der Dualen Hochschule in Villingen-Schwenningen. Schön, dass Sie da sind, Herr Kisselhahn.
Vielen Dank für die Einladung.
Ich sage noch eine ganz kurze Anmerkung, falls Ihnen was am Ton auffällt. Wir sind nämlich Corona-bedingt an ganz unterschiedlichen Standorten, also in 4 Wohnzimmern und Büros und zeichnen diese Folge über das Internet auf.
Genau. Das hindert uns aber nicht mit einem kurzen Spiel zum Aufwärmen zu beginnen. Das machen wir ja immer so im Podcast. Sie müssen aber keine Angst haben. Es ist wirklich kein albernes Hochzeitsspiel, wie man das so kennt, sondern es sind Fragen bzw. Halbsätze, die wir Ihnen abwechselnd stellen und wir Sie bitten, die zu vervollständigen, sodass einfach wir und die ZuhörerInnen Sie etwas besser noch gleich zu Beginn kennenlernen können. Frau Markus, ich fange mal mit Ihnen an und zwar, die wichtigste Eigenschaft als Therapeutin ist für mich
zuzuhören.
Das ist knapp und kurz auf dem Punkt. Herr Kisselhahn, bei der nächsten Frage habe ich mich gefragt, ob man die schon am Anfang stellen darf. Aber ich mache es trotzdem. Der Fall, der mich am meisten bewegt hat, ist
eine Traumatisierung von Kindern, die durch die IS in Gefangenschaft gekommen sind.
Okay.
Frau Markus, wenn ich TherapeutInnen in Film- oder Fernsehserien sehe, dann denke ich,
dann freue ich mich, wenn es Meryl Streep ist. In einem wunderbaren Film habe ich sie mal gesehen, wo sie also als Mutter und Therapeutin wunderbar aufruft.
Welcher Film ist das?
Komme ich noch drauf? Also sie ist Mutter und Therapeutin einer Frau, die einen 20 Jahre jüngeren Mann kennenlernt. Und das ist natürlich ihr Sohn. Und wie reagiert man als Therapeutin, wenn sie erfährt, dass ihr Sohn gerade eine 20 Jahre ältere Freundin hat, so ungefähr?
Eine letzte Frage noch an Sie, Herr Kisselhahn. Am Ende eines langen Arbeitstages erhole ich mich am besten?
Gemeinsam mit der Familie essen, Sport treiben.
Couchgeflüster heißt der Film.
Ach, danke für den Nachtrag. Wunderbar.
Vielen Dank.
Bevor wir jetzt gleich einsteigen in unser Gespräch, würden wir, weil es heute um mentale Gesundheit geht oder um Mental Health, würden wir einmal einordnen für alle, die nicht gleich wissen, was ist es. Wir sprechen sozusagen über psychische Gesundheit oder eben auch die seelische, geistige oder eben mentale Gesundheit. Und das bezeichnet man als einen Zustand des Wohlbefindens, in dem eine Person dann ihre Fähigkeiten voll ausschöpfen kann, normale Lebensbelastungen bewältigen kann, produktiv arbeiten und einen Beitrag zur Gemeinschaft leisten kann. Habe ich das so an die beiden Therapeuten einigermaßen richtig erklärt?
Sehr gut.
Prima.
Dann würde ich gerne anfangen, unser Gespräch mit der Frage, die wir uns ja auch gestellt haben, gibt es denn tatsächlich Unterschiede im Umgang mit mentaler Gesundheit? Zum Beispiel eben, weil uns das auf die Idee gebracht hat, zwischen Jüdinnen oder Juden und Musliminnen und Muslime.
Also ich würde als erstes mal doch noch ergänzen bei der Definition, dass natürlich jegliche Krankheit und besonders psychische Gesundheit und Krankheit gesellschaftlich definiert ist. Und das ist genau das Problem, dass in der Gesellschaft, in der wir leben, da wird ganz klar gesagt, ein Kind, was eben sich nicht konzentrieren kann und immer hochhopst und runterrennt, statt fest am Tisch zu sitzen, das hat dann eben dieses komische Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom und Hyperaktivität. Und in Wirklichkeit ist es ein ganz normales Verhalten, wenn es nicht in dieser schrecklichen Schule sitzen müsste, wo es 6 Stunden an dem Stuhl klebt. Und das ist genau die Situation, in der wir uns befinden, insbesondere auch, wenn wir uns mit verschiedenen Kulturen befassen, dass wir in unserer Gesellschaft, in der wir gerade leben, ganz bestimmte Vorstellungen haben, was ist gesund und was ist krank.
Herr Kisselern, Sie haben ja genau dazu auch gearbeitet und auch veröffentlicht. Also wenn man so durch Ihre Veröffentlichungsliste geht, dann findet man Titel wie Religion, Kultur und Psychotherapie bei muslimischen Migranten oder es geht um transkulturelle Aspekte von psychischen Erkrankungen und Psychotherapie. Was wäre denn ein Unterschied, wie Sie einen nicht religiösen und einen religiösen Menschen behandeln würden mit muslimischem Hintergrund?
Grundsätzlich vielleicht, was man sagt, das Krankheitsverständnis, also was definiere ich als Krankheit und wie kann ich Krankheit verarbeiten oder mit Krankheit umgehen? Diese werden von eben kulturellen und religiösen Dingen bestimmt. Rein wissenschaftlich betrachtet sehe ich sowohl Religion als auch kulturelle Werte und Normen als ein Mittel einer Gruppe, die in der Lage ist, in Krisen und Katastrophen mit Dingen umzugehen, ihnen die Möglichkeit geben haben, wieder Sprache zu finden. Und das kann helfen. Religion, und da haben wir zahlreiche Studien auch gemacht, Menschen, die tief religiös sind, dran glauben, wir können diese als Ressource sehen und in die moderne Psychotherapie implementieren, dass ihnen hilft, zum Beispiel mit einer Angststörung fertig zu werden oder eine Agoraphobie, indem sie nicht trauen, herauszugehen. Also das heißt, wir nutzen die moderne Psychiatrie und Psychotherapie und das ist Transkulturalität und schauen, welche Ressourcen haben denn die Menschen, die sie mitbringen. Und diese Ressourcen können wir modern einsetzen, damit sie in der Lage sind, tatsächlich Dinge zu bewältigen, Dinge zu verstehen und mit Dingen umzugehen.
Haben Sie ein Beispiel, wie sowas gelingen kann?
Patient mit einer Agoraphobie, der nicht traute, das Haus zu verlassen, bei einem Großunternehmen, einem Fahrzeugunternehmen arbeitete, ist zu uns gekommen. Wir haben dann aus dem Koran Rezitationen genommen, die ihn besonders gut und berühren und haben eine sogenannte Intention in seiner Vorstellung, eine Exposition gemacht. Stellen Sie sich vor, Sie gehen jetzt raus, was passiert dann? Dann kriegt er Herzrasen, Atemnot, Panik und will sofort raus. Und sagen, jetzt lernen Sie mal Entspannung, was wir beibringen und lesen Sie mal laut diese 5 Rezitionen aus dem Koran, die Sie insbesondere berühren, die für Sie sehr bedeutsam sind und atmen Sie ein und tief. Und wir merken plötzlich, sobald er das verinnerlicht hat, dass von 100% wir bei der Angstlevel auf 50% rausgehen. Wir üben das so lange, dass er dann mit diesen Dingen auch dann rausgehen kann. Was wir machen, ist eine Exposition, also eine Auseinandersetzung mit dieser Angst, die modern in jeder Therapie angewendet wird. Wir holen aber die Religion, die ihm verhilft, nicht in Panik zu verfallen. Und solange, wenn er öfters das übt, dann ist er irgendwann mal in der Lage. Und so war es auch, dass dieser Patient nach 6 Wochen in der Lage war, rauszugehen und arbeitet jetzt auch im Augenblick ohne irgendwelche Auffälligkeiten.
Ich finde es total spannend, was Sie erzählen und ich kann mir das auch gut vorstellen, dass bei Menschen, die zum Beispiel muslimischen Glaubens sind oder jüdischen Glaubens und vielleicht eine stärkere Bindung noch zu ihrer Religion haben, dann auch genau diese Art der Arbeit nochmal besonders gut funktionieren kann. Jetzt hatten Sie gerade von Agoraphobie gesprochen oder von Angststörungen. Gibt es denn auch besondere prägende Themen in den jeweiligen Communities, wo man sagen kann, jetzt etwas überspitzt und blöd gesagt, das ist ein typisch muslimisches Thema, mit dem Menschen zum Therapeuten kommen? Oder auch ein typisch jüdisches?
Ja, generell würde ich eher unterteilen zwischen Menschen, die aus traditionellen Gemeinschaften kommen, die noch ein anderes Verständnis von Gesundheit und Medizin haben. Wir haben sowohl bei der jüdischen Community im Nahen Mittleren Osten als auch bei den Muslimen noch diese Humorpathologie der griechisch-arabischen Medizin, wo sie sehr stark auf den Körper fixiert sind. Das heißt, wenn sie mehr psychische Konflikte erleben, Generationskonflikte, Familienkonflikte, so reagieren sie erstmal mit dem Körper. Dann haben sie häufig Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Bauchschmerzen, gehen natürlich erstmal zu einem Allgemeinarzt, der wiederum überfordert ist, weil er nichts findet. Und dann sind wir bei dem Bereich der sogenannten somatoformen Störungen, also Schmerzen, deren Ursache psychisch ist. Das ist häufig bei Menschen aus traditionellen Gemeinschaften, vor allem auch bei der jüdischen und der muslimischen aus dem Nahen und Mittleren Osten zu beobachten, dass eine hohe Schmerzempfindlichkeit und eine Reaktion mit dem Körper zu beobachten ist.
Frau Markus, ich muss ganz kurz erklären, wir können uns bei dieser Aufzeichnung sehen. Also wir sind mit Bild verbunden und deswegen habe ich auch beobachtet, während Herr Professor Kisselhahn gesprochen hat, dass Sie immer zustimmend genickt haben.
Ja, bei der ersten Frage habe ich natürlich gesagt, die typisch jüdisch, dass der Konflikt des Sohnes mit der jüdischen Mutter, aber das wird ja sozusagen in Hollywood oft genug beschrieben, wie man das löst. Aber warum ich so häufig genickt habe, weil es wirklich darum ging, die Ressourcen, also bei jeder Therapie, die ich mache, gucke ich natürlich, ich mache ja Familientherapie und ich gucke, was hat die Familie für Ressourcen? Und da spielt eben die Religion oder auch in dem bei jüdischen Familien in Deutschland natürlich die Tradition eine ganz große Rolle. Und dann kann ich einfach sozusagen daran anknüpfen, wenn ich das kenne. Wenn ich es nicht kenne, kann ich aber fragen. Also es ist ja nicht so, dass wenn man also jetzt als nicht-jüdischer Therapeut nicht geeignet wäre, jüdische Patienten zu behandeln und ich merke besonders, dass ich also als Kinderärztin in Berlin habe ich natürlich viel mehr zu tun mit muslimischen Familien als mit jüdischen, weil sie sind einfach viel mehr und kriegen noch viel mehr Kinder und die sind einfach froh, dass ich einfach nachfrage oder einfach bestimmte Dinge sozusagen neugierig erfrage und sie sich dadurch auch verstanden fühlen und dann kann ich einfach auch dann gucken, welche Ressourcen haben sie, die möglichst in der Familie ja auch sind, wie viel Familie von ihnen lebt in der gleichen Stadt, wie können die sich gegenseitig unterstützen und auch da ganz klar ist das für die mentale Gesundheit so wichtig.
Ich merke gerade, dass ich schon wieder was lerne, indem ich Ihnen nur zuhöre. Als Leonore Kratz und ich uns jetzt auf diese Folge von SWR Aktuell Mondial vorbereitet und darüber gesprochen haben, kamen wir aus einer ganz anderen Richtung, zumindest ich, weil ich habe überlegt, sind vielleicht die Tabus sehr unterschiedlich, die dann eine Rolle spielen?
Die sind bei den muslimischen Gemeinschaften sicherlich, was Sexualität betrifft, ein großes Thema. Das sind bestimmte Vorschriften von Ehe und Beziehungen, Familienstrukturen, die eine große Rolle spielen. Und die beobachten wir natürlich auch in Deutschland, vor allem was Generationskonflikte betrifft. Das heißt, die ältere Generation, die in den 60er, 70er Jahren nach Deutschland gekommen ist, hat andere Vorstellungen von Familie, von Tradition, wie eine Familie auch neu gegründet wird, Erwartungen an die Kinder und nachfolgenden Kinder. Und da spielen natürlich auch geschlechtsspezifische Themen eine große Rolle. Es sind patriarchalische Gesellschaften, eine Männergesellschaft, die zum Teil nicht gut mit den Frauen und jungen Mädchen umgeht. Und in manchen Fällen haben wir sehr häufig, und da kann ich nur Frau Markus zustimmend nicken, dass bei diesen Familientherapien und Familien immer wieder auch um solche Themen geht. Wie können wir sozusagen zwischen Tradition und Moderne eine Lösung finden, indem die jungen Generationen individuell aufgewachsen sind, andere Vorstellung von Freiheit haben, auch eine andere Vorstellung von Sexualität haben. Und da sind viele der älteren Generationen überfordert. Das sehe ich aber auch bei meinen wenigen jüdischen Patienten, die immer wieder auch sehe, dass sie diese Vorstellung haben von Aufbewahren, Schützen, dass nichts passiert, dass die Identität nicht verloren geht. Und in solchen Fällen können manche Familien dann übertreiben und die junge Generation tatsächlich unter erheblichen Belastungen bringen, dass wir bei den muslimischen Gemeinschaften häufig auch leider beobachten, dass viele junge Mädchen dann auch die Familie verlassen müssen, weil sie sich dort nicht geschützt fühlen, aber sehr auch darunter leiden, weil sie die Familie verlassen haben und hierdurch auch die psychische Gesundheit angegriffen wird.
Und sehen Sie denn auch, also Frage an Sie beide, eine Tabuisierung, was die Inanspruchnahme von Hilfe angeht, also sozusagen überhaupt der Gang zu einem Therapeuten, zu einer Psychologin?
Also das ist sozusagen in der jüdischen Community, die hier in Deutschland lebt, nicht so, weil die, wie gesagt, gut versorgt sind, auch mit der Vorstellung, Freud war jüdisch, ja, das ist, und die ganzen Woody Allen-Filme leben davon, dass jeder seinen Analytiker hat. Also da ist sozusagen eine, ja, also keine Angst davor. Das ist wirklich nicht so. Natürlich geht man erstmal zu seinem Arzt. Und das ist sicherlich eine ganz spannende Geschichte. Ich habe mich jetzt auch letztens mit der Geschichte des jüdischen Krankenhauses hier in Berlin befasst. Das ist natürlich, nach dem Krieg war das nicht mehr möglich. Es gab keine jüdischen Ärzte mehr, zu denen man so schnell Kontakt hatte. Und dann musste man sich sehr genau überlegen, gehe ich jetzt zu einem nichtjüdischen Arzt, und zu einem nichtjüdischen Psychotherapeuten und Psychiater ging man natürlich nicht. Und ich muss sagen, dieses natürlich nicht habe ich ganz spät auch verstanden, weil ja, die Menschen hatten sich ja auch noch nicht mit der Traumatisierung der Opfer auseinandergesetzt. Das war einfach der Einbruch hier in Deutschland, was passiert war in den 30er Jahren durch die Nazizeit und lief eben wirklich bis Ende des letzten Jahrhunderts. Da waren wirklich sehr viele Retraumatisierungen möglich, dass Menschen, die sozusagen schon einmal Schlimmstes erfahren hatten, gerade von Ärzten, nochmals eben bei Wiedergutmachungsgutachten bei Psychiatern landeten, die genauso sagten, wieso, wir waren doch nur im Arbeitslager.
Auf diese Traumatisierung durch die Erlebnisse in der Shoah würde ich gerne gleich nochmal zurückkommen. Ich würde aber die Frage nach dem Tabu gerne noch an Professor Kisselhahn weitergeben, weil meine Vorstellung, aber vielleicht bin ich in der Klischeefalle, Herr Kisselhahn, meine Vorstellung ist, dass es Männern mit einem Männerbild, das sehr auf Stärke ausgerichtet ist, vielleicht schwerer fällt, Schwächen bei einem Therapeuten einzugestehen. Liege ich total falsch?
Das ist sicherlich auch vielleicht der Unterschied zwischen muslimischen und jüdischen Patienten, dass sie erhebliche Probleme noch haben, weil psychische Erkrankungen noch mit einer Reihe von Stereotypisierungen, mit Stigmatisierungen behaftet ist. Man ist dann verrückt in der Gesellschaft, möglicherweise nicht funktionsfähig. Und hier tabuisiert man. Wir haben noch in der Klinik, die ich leite, viele muslimische Patienten und Patienten, die sagen, keiner darf wissen, dass ich hier bin. Also das heißt, das ist schon ein wichtiges Thema, weil auch in der Gesellschaft das immer noch mit erheblichen Stigmatisierungen einhergeht. Auch Angst vom Arbeitsplatzverlust. Was ist, wenn der Arbeitgeber mitbekommt, ich bin psychisch krank? Das wird ganz anders definiert, als wenn ich jetzt eine Herzerkrankung habe oder eine orthopädische Erkrankung habe. Das andere ist auch noch, wir haben einige Indigenvölker, die nicht nur bei Muslimen insgesamt, die den Begriff der Psyche nicht kennen, den Beruf des Psychotherapeuten nicht kennen. Da ist viel Bedarf an Einführung, an Information. Ich arbeite ja weltweit, unter anderem aktuell im Irak. Und dann sagen mir einige, warum soll ich denn mit ihm sprechen? Was bringt mir das denn? Warum soll ich sprechen, etwas sich ändern? Geben Sie mir doch irgendwelche Medikamente und dann ist es weg an Trauma, an Ängsten, wie auch immer. Das heißt, hier haben wir noch viel Bedarf zu enttabuisieren, zu erklären. Eine psychische Erkrankung wie eine Depression ist für mich genau das Gleiche, als hätte ich jetzt irgendwelche internistische Erkrankung oder einen Handbruch, weil es ist eine Erkrankung und diese Erkrankung ist behandelbar und es ist völlig normal und jeder kann eine psychische Erkrankung bekommen. Also hier liegen schon dann Unterschiede in der Wahrnehmung und Verständnis der psychischen Gesundheit.
Frau Markus und Herr Kisselhahn, Sie haben jetzt beide in Ihren Antworten von traumatischen Erlebnissen und Umgang mit Traumata gesprochen. Und das ist ein großer Block, über den wir auch unbedingt mit Ihnen sprechen wollen. Frau Markus, Sie arbeiten seit vielen Jahren schon mit Angehörigen von Überlebenden der Shoah, also mit Kindern oder Enkeln von Menschen, die den Holocaust erlebt und überlebt haben. Man spricht ja auch davon, dass diese Traumata weitergegeben werden an Kinder und Enkel. Wie funktioniert das? Also wie kann so ein Trauma vererbt werden an Menschen, die das selber nicht erlebt haben?
Also es ist erstmal so, dass dieses Psychotrauma, das gibt's ja noch nicht so lange, ne? Und auch in Israel und in Amerika haben wir uns lange gar keine Gedanken darüber gemacht, was macht es mit Menschen, wenn sie ein Konzentrationslager überlebt haben. Sie haben doch überlebt, ist alles gut, können doch jetzt wieder neu anfangen. Haben die auch gemacht und das war wirklich verrückt. Sie haben das gemacht, sehr, sehr viele konnten wirklich in ein neues Leben starten und haben dann 40 Jahre später, und das war eigentlich das, was uns dann so erschüttert hat. Auf einmal sind sie eingeholt worden von ihren Erinnerungen, konnten schlecht schlafen, haben, Amos Oz beschreibt das übrigens sehr gut in vielen seiner Kurzgeschichten aus den Kibbuzim, dass die Leute geschrien haben, dass, also nachts, andere haben eben geweint natürlich. Und das, was jetzt passiert war, war auf einmal, dass wir lernen mussten, wenn eine neue Umbruchsituation ist, also zum Beispiel, wenn 40 Jahre glücklich verheiratet war und dann stirbt der Partner, dass dann sozusagen unsere Resilienz, mit der wir sozusagen das eine Trauma ganz gut in den Griff bekommen haben, auf einmal kippt und wir müssen sozusagen beide Traumata bearbeiten. Und das war sozusagen die Gründungsphase einer Organisation in Israel, die heißt Amcha. Und da haben wir dann auf einmal gesagt, da müssen wir einschreiten und müssen für dieses Klientel einfach sichere Orte schaffen, wo sie einfach sich finden können, Cafés oder ja einfach Treffpunkte, wo die Menschen sich austauschen können und merken, bei den Kindern der Überlebenden ist das so schön gewesen, ach, nicht nur meine Familie ist so Mischugge, bei anderen Familien ist das auch so. Und das ist wirklich dieses Aufatmen gewesen, dass man lernt, aha, das ist, was in meiner Familie passiert ist. Und was macht das mit mir als Kind? Und was macht das vielleicht sogar mit meinen Kindern, mit den Enkelkindern, also mit der dritten Generation? Und da hat man dann auf einmal bemerkt, dass da Sachen passieren, die eben transgenerational übertragen wurden. Und da gibt es auch wieder diese chemischen Prozesse, die man inzwischen nachweist. Das ist total spannend. Und natürlich nicht nur beim Holocaust-Trauma, sondern auch bei jeder Frau, die vergewaltigt wurde zum Beispiel, dass diese Prozesse, also dieses Adrenalin, was da ausgeschüttet wurde, das geht in der Schwangerschaft sozusagen ungefiltert möglicherweise auf das Kind über und schlummert dann aber irgendwo. Also es ist jetzt nicht sozusagen, dass das Kind mit dem Trauma auf die Welt kommt, sondern es schlummert. Und interessant ist nur wirklich, dass manchmal so Reaktionen passieren, die man sich nicht erklären kann aus dem, was das Kind in seinem eigenen Leben erlebt hat und wo man sagen muss, gucken wir doch mal, was ist bei deinen Eltern oder Großeltern möglicherweise an Hintergründen. Und wie gesagt, die Biochemie zeigt uns da auch ganz interessante Wege. Aber ich glaube, mein Kollege weiß darüber sogar besser Bescheid als ich.
Herr Kisselan, Sie haben sich ja immer wieder auch mit Folteropfern beschäftigt. Sie haben jesidische Frauen und Mädchen betreut, die das Land Baden-Württemberg in einem Sonderprogramm hierher geholt hat, nach Deutschland, Opfer des IS. Wenn ich das höre, was Frau Markus gerade gesagt hat, wie sich von Generation zu Generation solche Traumata, und das sind ja auch Traumata, die da erlitten wurden, fortpflanzen, dann müssten wir eigentlich damit rechnen, dass die Kinder, zum Beispiel dieser Jesidinnen, in der nächsten Generation und vielleicht sogar die Enkelkinder auch diese Traumata noch in ihrem eigenen Leben spüren. Stimmt das?
Wenn eben ihre Welt, ihre Einstellung und ihre sozialen und wirtschaftlichen Situationen nicht ändern, dann ist eine Transfer von diesen Symptomen auf die nächste Generation relativ gut bewiesen. Frau Markus hat den Begriff der transgenerationellen Traumata erwähnt. Wenn Sie jetzt bei den Jesiden das nehmen, aber das können wir genau auch für die Juden nehmen, wir definieren in der Wissenschaft drei Typen von Trauma. Das eine ist das transgenerationelle Traumata, das heißt, die Traumata werden von einer Generation auf die nächste transferiert, die einen Einfluss haben. Das ist ein neuer Typus, der in der Wissenschaft noch nicht so gängig ist. Dann haben wir das kollektive Trauma. Der Zweite Weltkrieg, der Holocaust bei den Juden war ein kollektives Trauma, weil alle davon betroffen waren, ohne Ausnahme. Bei den Jesiden war es am 3. August 2014, ging es nicht um nur einige Frauen zu verschleppen und als Sklaven für sich zu nehmen, sondern es ging um die Vernichtung einer Gruppe durch den Islamischen Staat. Das heißt, wir haben ein kollektives Trauma. Und das andere ist ein individuelles Trauma, in dem jeder Mensch tatsächlich seinen eigenen einen Trauma erlebt. Das heißt, es ist letztendlich, wenn eine Person das erlebt, es ist ein Anschlag auf das Verstehen der Welt, in dem eine Spaltung stattfindet, weil ich das nicht verstehe, was mit mir passiert. Wenn Sie jetzt die Minderheiten wie die Jesiden, Kakai, Zarathustra nehmen, bei den Jesiden sagen Sie, sie haben in den letzten 800 Jahren 74 Genozide erlebt. Jetzt stellen Sie sich vor, die erste Gruppe, die diesen Genozid erlebt hat, hat in irgendeiner Form durch Verhalten, durch Emotionen, durch Rituale, durch Zeremonien, durch Religion das auf die nächste Generation gegeben. Das heißt, durch das Narrativ ist eine neue Geschichte entstanden. Das Holocaust, das Aged, des Shoahs, das Ferman, wie es die Jesiden nennen, Und dann passiert nach 2, 3 Generationen erneut ein Trauma oder ein Genozid. Und so wird es von der Historie weitergegeben. Insofern ist die Folge, dass die nachfolgende Generation traumatisiert ist, sehr groß, außer, jetzt haben wir bei den Jesiden im Sonderkontingent, sind sie hier mit ihren Kindern. Die haben ein anderes Umfeld, eine andere Möglichkeit. Sie sind nicht im Krieg, sie erleben Sicherheit. Ist also die Chance sehr groß, dass die Kinder jetzt zumindest nicht die gesamten Auswirkungen des Traumas miterleben und mitnehmen. Und wenn sie ihre Kinder genauso eine gute und Perspektive in Zukunft haben, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass dieser Teufelskreis irgendwann mal unterbunden wird. Ist das nicht der Fall, müssen wir damit rechnen. Bei der jüdischen Holocaust-Schuropfer wissen wir, dass es bis in der 4. Generation immer noch die Symptome von Trauma sichtbar sind. Wir können es durch Epigenetik nachweisen, wir können durch die chemischen Prozesse das nachweisen und wir können sogar so weit auch gehen, wie es auch der deutschen Bevölkerung damit umgeht. Das heißt, es ist ja nicht nur ein Trauma der Opfer, auch der Täter, aber die auch viel Leid erlitten haben, die auch durch Verdrängungsmechanismen erstmal das beiseite schaffen. Aber wir erleben dann irgendwann mal im Politischen ein Zurückgehen in diesen Verhaltensweisen, einhergehen mit Angst, mit Unsicherheit, vor Fremden, wie auch immer. Das heißt, dieses Trauma zeigt sich in vielfältiger Weise durch Sprache, Narration, Literatur, aber auch tatsächlich durch klare biochemische Prozesse der Genetik, dass das weitergegeben werden kann.
Ich finde dieses Thema der weitergegebenen Traumata total spannend und ich wusste nicht, dass man das biochemisch auch so weitergeben kann. Ich wusste eher, dass man durch bestimmte Verhaltensweisen eine Angst weitergibt oder ein bestimmtes Sicherheitsgefühl. Solche Sachen habe ich schon gehört. Wenn Sie jetzt mit Menschen arbeiten, die traumatisiert sind oder Traumata eben vererbt bekommen haben, wie arbeiten Sie denn dann mit denen? Weil die haben das ja nicht selbst erlebt. Das heißt, sie können sich nicht der Situation ihrer Eltern oder Großeltern bewusst aussetzen, sondern es ist was Subtiles, stelle ich mir vor. Gibt es da Techniken, wie man dann mit den Menschen arbeitet?
Genau das Gleiche. Also was passiert, sind ja sozusagen im Körper laufen Prozesse ab und wir müssen einfach sozusagen diesen Prozess aufspüren, der da abläuft und dann sozusagen eine Release, eine Loslasstechnik einführen, so dass die Menschen eben das loslassen können. Das Beispiel, was mein Kollege genannt hat, war ja schon so hübsch. In dem Moment, wo ich also eben Angst habe, läuft ja auch was im Körper ab. Und wenn ich aber gleichzeitig eine Entspannungstechnik lerne, indem ich Koranverse zitiere, dann wickel ich das sozusagen von hinten zurück. Ja, ich kann das abbauen, das, was da an Stress aufgebaut wurde. Und das automatisiert sich ja im Körper ganz, ganz schnell. Also das ist sozusagen toll, dass man, wenn man so eine Technik gelernt hat, macht man das gar nicht mehr bewusst. Der Körper ist so schlau. Und will immer gesund sein. Das ist auch etwas ganz Schönes, was man in der Körperpsychotherapie eben weiß, dass der Körper eigentlich versucht, gesund aus einer Sache herauszukommen und nicht in der kranken Haltung zu verharren.
Ich habe ja am Anfang gesagt, diese unterschiedlichen Kulturen spielen ja möglicherweise eine Rolle in der Beziehung zwischen Therapeutin, Therapeut und Patientin, Patient. Frau Markus, die Shoah spielt ja auch in Ihrer ganz persönlichen Familiengeschichte eine Rolle. Ihre Großeltern sind in Auschwitz ermordet worden und Ihre Mutter ist dann als 17-Jährige allein nach England geflohen. Wenn Sie jetzt mit Traumapatientinnen arbeiten, spielt diese Erfahrung von Trauma in Ihrer Familie in irgendeiner Weise dabei eine Rolle?
Nur meine Selbsterfahrung spielt natürlich da in dem Moment eine Rolle, weil ich musste ja auch genau merken, was in meinem Leben und in meinem Verhalten habe ich sozusagen übernommen, vielleicht von den Ängsten meiner Mutter, dass sie ihre Eltern so früh verloren und sie nicht vor dem Tod hat schützen können. Und das ist sozusagen das, was ich gelernt habe und dass ich aber auch natürlich diese positive Seite zum Glück miterleben durfte. Meine Mutter ist 95 Jahre alt geworden und hat eben sehr viel von ihrer Überlebenskunst ihr Leben lang weitergegeben an alle Kinder und Enkelkinder.
Herr Kieselhahn, wie sehen Sie das denn? Kann das von Vorteil sein, wenn man selbst Erfahrungen mit Traumata und dem Umgang damit gemacht hat? Oder kann es auch sein, dass es die Arbeit dann in irgendeiner Form einschränkt oder auf jeden Fall verändert?
Selbsterfahrung ist eine Grundlage für jeden Psychotherapeuten, ob Trauma oder nicht Trauma. Je mehr ich mich mit meinen eigenen Konflikten beschäftige, je mehr ich weiß, welche Schwächen und Stärken ich habe, desto besser bin ich dann auch in der Therapie für meine Patienten wahrnehmbar. Wenn ich also einen Unfall erlebt habe und ein Patient erzählt von einem Unfall, der ähnlich mit meinen Ängsten zu tun hat, und wenn ich eine gute Sensibilität und Selbsterfahrung habe, kann ich die Distanz besser nehmen oder sogar in Fällen sagen, es tut mir leid, ich kann sie nicht behandeln, weil das gerade an meinen eigenen Grenzen herführt. Ich würde sie zu einem Kollegen oder Kollegen weiterempfehlen. Also Selbsterfahrung wird unterschätzt noch in der Psychotherapie leider, aber wir haben Supervisionen, aber anderen Dingen. Aber tatsächlich ist es gut zu wissen, mit welchen Konflikten ich selber konfrontiert bin, welche möglichen Traumatisierungen ich oder meine Vorfahren erlebt haben, die mich aber dann wiederum die Möglichkeit geben, zu verstehen, was Trauma ist und in der Tiefe, welche Ressourcen wir finden können, damit sie wieder eine Perspektive für ihr Leben haben. Nicht vergessen, sondern lernen, damit umzugehen, um eine Perspektive für heute und morgen zu haben.
Wir haben jetzt sehr viel über Traumata gesprochen, über Traumatherapie. Ich versuche jetzt mal eine Brücke zu schlagen zu der Jetztzeit, die ganz viele Menschen auch beeinflusst hat, die Corona-Pandemie. Ich weiß nicht, wie traumatisch für viele das gewesen ist, aber mit Sicherheit eine sehr, sehr belastende Zeit, wenn es um Vereinsamung geht, Zukunftsängste und so weiter. Inwieweit spielt das denn in Ihrer Arbeit eine Rolle, Frau Markus?
Ja, ich habe also genickt, dass das sicherlich eine Brücke zu schlagen ist, weil natürlich so eine spezielle Zeit erinnert eben an möglicherweise so eine Situation wie Krieg. Ja, dass man nicht sozusagen so reisen konnte, wie man wollte, dass man auf einmal an Grenzen abgewiesen wurde. Das war ja undenkbar für viele Menschen seit Jahren, dass man innerhalb Europas auf einmal über eine Grenze nicht fahren kann. Und das kann bei Menschen, die eben ein früheres Trauma haben, sofort das wieder reaktivieren. Deshalb geht es denen dann viel schlechter. Und die Isolierung war eben eine der größten Probleme, weil wir in der jüdischen Gemeinde wissen wir natürlich, dass es so viele Menschen gibt, die auch einsam sind, wie überall woanders auch. Die Gemeinden leben ja davon, dass sozusagen sie ein Anlaufpunkt sind. Und wenn wir dann nicht mehr so funktionieren konnten, dass wir keine Aktivität mehr anbieten konnten, wo sich eben die einsamen Menschen treffen konnten, da mussten wir uns was einfallen lassen. Und deshalb haben wir hier in Berlin eine Gruppe gebildet, die heißt Shalva, Keeping Calm, Ruhe bewahren. Sozusagen einfach ein bisschen uns unterstützen, dass wir diese Zeit gut überstehen und uns sozusagen gegenseitig Mut machen.
Ich wollte nur zusätzlich, natürlich hängt es immer von den Gruppen, von denen wir sprechen. Leute, die nicht in Homeoffice arbeiten konnten, Migranten, die in engen Räumen lebten, Frauen, die in Flüchtlingsheimen von häuslicher Gewalt betroffen waren, denen ging es wirklich sehr, sehr schlecht. Und gerade wenn sie aus Kriegsgebieten waren, dann wiederholt sich diese Ausnahmesituation, indem sie plötzlich keine Hilfe, keine Solidarität haben, Familien, die nicht besucht werden konnten. Wir haben es bei den Muslimen der älteren Generation, die im Rentenalter sind und noch zu Hause leben, also nicht in Seniorenheimen, die nicht besucht werden durften. Und wir sprechen schon auch in der psychischen Bereich von Long-Covid. Und wir haben schon einige Patienten, die wir behandeln, die zwar genesen sind, aber tatsächlich diese psychische Erkrankung nachwirkt, ähnlich wie eine posttraumatische Belastungsstörung. Und wir gehen international davon aus, dass wir etwa, wenn die Pandemie auch zu Ende geht, etwa 20%, etwa mehrere plus minus 20%, danach auch noch an einem Post-Covid leiden werden, die Betreuung oder Hilfe brauchen werden.
Jetzt haben wir sehr viel über die Unterschiede und die Gemeinsamkeiten gehört, wenn es um therapeutische Behandlung geht in diesen beiden Communities, in der jüdischen und in der muslimischen. Ich habe mitgenommen, Frau Markus und Herr Professor Kisselane, es gibt aber auch nicht die jeweilige Therapieszene, die geschlossen wäre. Aber gibt es etwas, was man voneinander lernen kann in der Behandlung von jüdischen Patientinnen und Patienten, von muslimischen Patientinnen und Patienten?
Ich muss jetzt lachen, weil also wir haben damals, als wir uns mit diesem posttraumatischen Krankheitsbildern befasst haben, haben wir das erstmal sozusagen der nicht-jüdischen Kollegenschaft sozusagen versucht nahezubringen, damit sie einfach und die dann auf einmal sagen, ah ja, okay, wir verstehen, dass wir da bisher überhaupt noch nicht drauf geachtet haben. Und das ist, glaube ich, das Wichtige. Ich glaube, wir beide sind kultursensibel genug, dass wir auf unterschiedlichste Gruppierungen achten können. Die Mehrheitsgesellschaft und auch die Therapeuten in der Mehrheitsgesellschaft sehen sich gar nicht damit konfrontiert, dass sie da sozusagen noch was zu lernen hätten und auch sehr profitieren könnten von Ressourcen, die die Menschen mitbringen, die sie aber nicht kennen. Also das ist im Moment in der Corona-Situation nämlich das Problem. Wir hatten ja lange keine Krisen in Deutschland. Das sind die Werkzeuge nicht da. Aber wenn wir die Großeltern fragen, dann würde man sehr viele Werkzeuge wieder ausbuddeln können.
Zusätzlich in der modernen Psychotherapie haben wir so viele Techniken übernommen und haben sie nur anders genannt, aber sie kommen aus diesen alten Heilberufen. Wenn Sie den Buddhismus und Meditation sehen, dann ist Meditation und Entspannungsverfahren ein Grundelement einer Angststörung, einer Traumastörung. Narrationen, narrative Therapieelemente sind schon seit Jahrhunderten angewendet worden. Religiöse Heiler, die immer mit Menschen gesprochen haben und außerordentlich begabt waren in der Diagnostik und Sprache, all das haben wir schon übernommen, aber wir haben es modern einfach anders genannt. Lassen Sie mich vielleicht zum Schluss eine Anekdote noch erzählen, was auch so das Verständnis einfach anders ist. Der Körper wird anders definiert, die Organe werden anders definiert und Kollegen brauchen eben diese Kultursensibilität, um das richtig einzuordnen. Ein Patient von mir ist zum Internisten gegangen und hat immer über Leberschmerzen, Leberbrennen sich beschwert. Und dann kommt man sofort auf die Idee, Alkohol oder irgendwas Internistisches, es war nicht. Und dann haben sie irgendwie nichts gefunden, dann ist er bei mir gelandet. Mir war klar, was er hat sich unsterblich in eine junge Frau verliebt, die nicht darauf antwortet. Und als Symbol ist es das Leberbrennen und nicht das Herz, das ihn zerreißt. Und so kann es, wenn man den Körper mit den Befindlichkeiten versteht, ist der Zugang zur Psychotherapie dann einfach, also neugierig sein, fragen und einfach vielleicht auch mal sich etwas fortbilden in diesen Bereichen, wie Psychotherapie in anderen Ländern gemacht wird. Und dann ist man auf einem guten Weg.
Das ist eine wirklich schöne Anekdote und es zeigt wirklich, dass man aus anderen Kulturen viel lernen und mitnehmen kann, dass man auch von den Verwandten, Vorfahren gucken kann, wie sind die mit Krisen umgegangen. Und was ich auch sehr mitgenommen habe aus dem Gespräch ist, der Körper möchte am Ende eigentlich gesund sein oder wieder gesund werden. Das gibt ja auch Hoffnung.
Ja, und ich kann sagen, dass ich von Ihnen beiden sehr viel gelernt habe heute und bedanke mich dafür sehr herzlich bei Ihnen.
Danke Ihnen.
Gerne, gehört dazu. Also Therapie ist ja, eigentlich hätten wir auch Lehrer werden können, würde sehr viel bringen, wenn wir Psychotherapie in die Schulen bringen würden. Also es gibt manche Schulen, die Yoga anbieten, das ist super cool. Ne? Das ist wirklich, wenn Kinder lernen, dass sie entspannen lernen können.
Hätte ich auch gerne in der Schule gehabt. Das war's für heute mit SWR Aktuell Mondial. Mit der Berliner Kinderärztin und Familientherapeutin Margrit Markus und mit dem Psychologen Professor Jan Ilhan Kieselhahn von der Dualen Hochschule in Villingen-Schwenningen. Lieben Dank Ihnen beiden fürs Mitmachen.
Und vielen Dank auch Ihnen als unseren Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Dabeisein. Und wenn Ihnen die Folge gefallen hat, empfehlen Sie uns gerne weiter oder abonnieren Sie uns. Bis bald und alles Gute sagen Marc Kleber
und Leonore Kratz.